Das ist wie im Spielfilm gerade. War dann auf Schalke, unter Magath damals noch, der auf Schalke war. Jetzt bestellt er mittlerweile schon Waschmaschinen, installiert sie sogar. Also
Dietmar Hirsch installiert hier die Waschmaschinen.
Also manche spielen für Prämie, ich spiele für 2 Tage frei. Ich meine, 2 Insolvenzen in dem jungen Alter. Hoffentlich erlebt das keiner in seiner ganzen Karriere.
Aber in der 3. Liga wäre das sicher schwierig.
Am Hünding, der 1. FC Bocholt-Podcast.
Tor für den 1. FC Bocholt, der Hünding Bip.
Mit Robin Niehaus.
Hallo und herzlich willkommen dann zur 2. Folge am Hünding, der 1. FC Bocholt-Podcast. Ich bin Robin Niehaus und sitze, wer hätte es gedacht, wieder am Hünding und habe den nächsten tollen Gast, auf den ich mich sehr freue. Wenn ihr in Zukunft diese Folgen mit den Spielern, Trainern und sonstigen spannenden Bocholtern auch nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr dem Podcast auch gerne folgen. Das geht überall, wo ihr Podcast überhaupt hören könnt. Und so, da kommen wir jetzt zum Gast. Kein Spieler hat länger beim 1. FC Bocholt gespielt, von denen, die gerade im Kader sind. Hier ist er, hier ist Marc Beckert. Hi und schön, dass du da bist.
Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Freue mich sehr. Mein erstes Vergnügen, mein erster Podcast. Also ja, ich habe gehört, der letzte lief sehr gut. Ich hoffe, die Zahlen sinken nicht nach diesem Podcast. Ja.
Mit dir garantiert nicht. Letzte Woche war Dietmar Hirsch hier. Schön, dass du es ansprichst. Könnt ihr natürlich auch noch nachhören. Vor 2 Wochen, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Schnellfragerunde machen wir auch diese Woche wieder. Vielleicht hast du es ja schon gehört in der ersten Ausgabe. Bist du bereit? Ich stelle Fragen, du antwortest einfach schnell.
Gerne.
Dann let's go. Lieber Pommes oder Bratkartoffeln?
Pommes.
Lieber vorne eins machen oder hinten als letzter Mann ein Tor verhindern?
Mittlerweile hinten eins verhindern, tatsächlich.
Schön, als Verteidiger. Ja. Sommer oder Winter?
Auf jeden Fall Sommer.
Real Madrid oder Barcelona?
Barcelona.
Okay. Lieber ein Bier oder eine Cola?
Definitiv eine Cola.
Ah, ich sehe schon. Ja. Sonne oder Flutlicht?
Sonne.
Oh, ja. In der Sonne spielen. Das ja. Hat ja beides seinen Reiz, ne? Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht begründet dadurch, dass wir hier am Hünding nicht das beste Flutlicht haben. Mhm. Woanders vielleicht Flutlicht, ja, aber hier lieber ein sonniges, schönes Wetter.
Ja. Ja. Ist auch besser als Regen und keine Sonne.
Richtig.
Erste Frage. Marc oder Bex? Was hast du lieber?
Bex, definitiv, Bex? Ja.
Ist der Spitzname, wo kommt der her?
Wo kommt der her? Ich tatsächlich, natürlich hergeleitet von meinem Nachnamen. Ich war früher schon Außenbahnspieler, habe viele Tore vorbereitet und über Beckham, Bex, da kam die Herleitung. Natürlich, gesponnen, aber ja, mittlerweile kennt man mich so, ja.
Ähnliche Standardqualität, kann man auch sagen, bei den...
Ja, das dürfen andere bewerten, ja.
Du bist schon seit 2015 ist hier am Stück beim 1. FC Bocholt. Das sind jetzt über 8 Jahre.
Ja.
Die erste Frage, die ich mir dann so gestellt habe, was gefällt dir so gut am Verein, an der Stadt? Warum bist du noch hier?
Ich bin mega stolz, erstmal hier zu sein. Ich habe nach all meinen Stationen eine Station gesucht, wo ich sesshaft werden kann. Ich habe auch nach meinen vorherigen Situationen eine Station gesucht, wo ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Und als ich damals hier meine Gespräche geführt habe, hat man mir ja einen dualen Weg aufgezeigt, sportlich und beruflich Karriere machen zu können. Mhm. Und ich würde mal sagen, wenn ich das zurück betrachte und nach 2 Insolvenzen, die ich erlebt habe im Fußballbereich, habe ich heute alles richtig gemacht. Ich habe ein bisschen mehr nach Sicherheit gesucht. Wollte aber schon immer auch für einen Traditionsverein spielen. Es war mir wichtig, irgendwo zu spielen, wo Tradition hintersteckt. Und das hat mich hierher geführt und macht mich natürlich mächtig stolz im Vergleich, wo ich gekommen bin, wo wir heute sind. Es war damals schon irgendwo mit meine dafür hat man mich geholt, dass ich den FC zumindest eine Liga höher bringe. Das hat eine lange Zeit gebraucht.
In die Regionalliga erstmal.
In die Regionalliga zu kommen. Wir waren immer oft oben dabei, aber es hat irgendwie doch nicht gereicht. Ja, und deswegen umso schöner, dass wir jetzt aktuell Szenarien erleben, die fast unbeschreiblich sind.
Das macht schon Spaß. Sprechen wir gleich natürlich noch im Detail drüber. Auch wie das so klappt, beruflich und Fußballer sein, weil ich glaube, da haben ganz viele gar nicht so das klare Bild, dass wenn du in der Regionalliga auch oben Fußball mitspielst, dass das so nicht heißt, dass du voll Profi bist. Das ist eher ab der 3. Liga, ne? Von daher. Ja. Aber auch Treue hast du angesprochen und Traditionsverein. Du bist ja auch Hamburg-Fan, hast du mir gerade vor dem Podcast erzählt. Also das zieht sich dann auch so ein bisschen durch dein Leben. Auch wenn es hart ist, du bleibst auf jeden Fall dabei.
Richtig, ja.
Was mir nicht klar war, bevor ich mich ein bisschen auf dich noch vorbereitet habe, dass du schon mal 2011 hier ein halbes Jahr am Hünding gekickt hast. Mhm. Warum bist du damals noch nicht, warum bist du nicht seit 2011 quasi hier? Warum? Ich glaube, du kamst vom ersten FC Kleve, dann ja. ging es danach nach Bocholt nach einem halben Jahr nach Aachen zu Alemannia.
Genau.
Warum?
Ja, der Grund war, damals nach meiner Zeit in Nimwegen bin ich in Kleve gelandet und dann war eigentlich dort ein ähnlicher Plan, wie ich den hier mit Bocholt erlebt habe. Kleve hat damals noch kurz vorher Regionalliga gespielt, wollte eigentlich wieder zurück. Aber der Regionalliga-Abstieg war im Nachhinein ja das Problem, die Insolvenz.
Ein Genickbruch, ja.
Genau, also da ging der Bruch los. Im Winter kam die Insolvenz und ich hatte noch parallel mein Studium in den Niederlanden laufen. Ich war im letzten Halbjahr und es war natürlich dann so ein letztes Halbjahr, das schließte ab. Dann kam der Kontakt zu Sebastian Eul, der damals hier Trainer war und ja ebenfalls aus Kleve kam, der mich schon immer so ein bisschen verfolgt hat und sagte, Hämmer, wäre nicht schlecht, wenn du ein halbes Jahr bei uns aushilfst, dass du die, dass wir die Klasse hier halten. Parallel hast du alle Möglichkeiten und kriegst all den Freiraum, den du brauchst, um dein Studium vernünftig zu beenden.
Was hast du studiert?
Am Johann Cruyff College habe ich Marketing und Sportmanagement studiert.
Das ist ja wirklich perfekt.
Und das hat dann halt gut gepasst. Ich wusste, ich brauche jetzt tatsächlich auch gerade im letzten halben Jahr, wo die letzten Klausuren stattfinden, brauche ich ein bisschen Zeit. Mhm. Und parallel kann ich halt in der Umgebung, war es nun mal so, es war der höchstmöglich spielende Verein zu der Zeit. Ja, das war der Grund, warum ich hergekommen bin. Und wir hatten eine ganz offene Vereinbarung. Im Prinzip war für mich klar, nach dem Studium möchte ich nochmal den großen Wurf wagen, Fußball. Die Angebote waren dann auch da, auch wenn es nur 12 Spiele waren, aber die waren gut. Die haben sogar damals gereicht, hier auch Spieler der Saison zu wählen. Also wir waren echt keine gute Mannschaft, muss man sagen. Vom Charakter, vom Teamverhalten top, aber qualitativ, glaube ich, war das jetzt nicht die beste Mannschaft, die wir damals gestellt haben.
Du hast hier schon viel gesehen, also das will was heißen.
Ja, ja, aber wie gesagt, der Teamzusammenhalt, der war top, sonst hätten wir den Klassenhalt auch, glaube ich, gar nicht mehr gerockt damals. Und dann war auch natürlich die Gespräche vielleicht damals auch schon hier zu bleiben, aber da habe ich halt noch die Chance gesehen, einfach nochmal in die große, weite Welt zu gehen. War dann auf Schalke, unter Magath damals noch, der auf Schalke war. Und,
krass. Bist du auch mit Medizinbällen theorisiert worden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, richtig. Also ich habe es gesehen. Okay. Auf dem Nebenplatz kam der Verfan zu spät aus dem Urlaub zurück. Ich glaube, der wurde ein bisschen von Hollerbach gequält. Also ich hatte da eine gute Woche, muss ich sagen. Und parallel liefen aber auch dann die Gespräche mit Alemannia Aachen. Und Alemannia hat mir zumindest für den Moment das bessere Angebot geben können. Die bessere Perspektive auch. Schalke damals, da waren Spieler wie Bordon, Kristajic, Kevin Kurani, Asamoah. Da war einfach für einen Marc Becker, der, ich glaube, 18 Jahre war, da war kein Platz. Da so ehrlich musste ich mir gegenüber sein. Und in Aachen war nun mal die Perspektive. Da war Erik Meyer, der war der Sportmanager. Der kannte mich mehr oder weniger aus den Niederlanden. Da war Peter Hüberler, ebenfalls Bock auf holländische Spieler, die gut ausgebildet sind. Also da waren die Gespräche einfach so, dass ich dachte, hey, das ist die richtige Entscheidung jetzt, die gehe ich. Und dass ich dann da natürlich hinwechsle und wie der Fußball dann eben so laufen kann, nach 2 Monaten, glaube ich, die dann dort schlecht liefen. Sportlicher Manager Erik Meyer und Peter Hüberler den Verein verlassen mussten.
Alles weg, wofür du gekommen bist, quasi.
War eigentlich, sage ich mal, meine Aussicht auch dahin. Dann kamen andere Trainer und dann, ist es halt nun mal so im Fußball, wenn du dann ein junger Spieler bist und es läuft halt eben im Verein nicht, dann wirst du halt erstmal nicht berücksichtigt, mehr oder weniger. Dann durfte ich mich auch mehr oder weniger der zweiten anschließen. Hab dann auch noch mit Verletzungen zu tun gehabt und hab dann im Endeffekt dort nicht meine glücklichste Zeit erlebt. Und kurz drauf habe ich dann dort auch die nächste Insolvenz erlebt. Also das war dann so schon so ein Schneidepunkt im Leben, wo man dann gemerkt hat, hey, du hast irgendwo jetzt mittlerweile ein abgeschlossenes Studium, muss ich mir zugestehen. Du hast im Profibereich vielleicht jetzt irgendwo nicht das Glück gehabt, was du hättest haben müssen in dem Alter, wo ich habe mir ganz klar gesagt, eigentlich in dem Alter, wenn, dann musst du den großen Wurf schon machen. Vielleicht hat mir auch im Nachhinein ein bisschen die Geduld gefehlt, aber ja, ich meine, zwei Insolvenzen in dem jungen Alter, ich glaube, das hoffentlich erlebt das keiner in seiner ganzen Karriere. Aber das hat mich natürlich zum Umdenken gebracht. Ich habe dann einfach auch gemerkt, dass ich auch irgendwo so ein bisschen Heimweh tatsächlich hatte. Und ich wollte wieder in mein gewohntes Umfeld. Es gab Zeiten in Aachen, in denen ich einfach nicht so happy war. Meine Eltern, meine Familie, meine Freunde dann wirklich Wochen, Monate teilweise nicht sehen konnte. Vielleicht haben sie es mal zum Spiel geschafft, aber das war dann schon eine schwierige Zeit, wo man so ein bisschen in den Seilen hing, wo man dann einfach wieder ja irgendwie einen Anker brauchte. Und das war dann so der Moment, dass ich gesagt habe, hey, nein, ich werde jetzt ja dieses duale Ding eben suchen, nicht mehr alles auf Fußball, auch wenn ich vielleicht im Nachhinein könnte man sagen, hey, ein bisschen Geduld, du hattest ja noch dann auch die Möglichkeit, vielleicht nach Fortuna Düsseldorf etc. zu gehen, da weiterzumachen, aber ja, ich meine im Nachhinein, hätte, wenn und aber, ich bin heute hier, wenn ich zurück betrachte, was ich daraus gemacht habe, also für mich, ich bin total froh, wie es heute ist, dieses duale Ding so gemacht zu haben, weil es ist das, was ich im Nachhinein mir gewünscht habe, Sicherheit. Und man muss sagen, bis heute tatsächlich, nachdem ich diese Sicherheit bekommen habe und diesen guten Ausgleich mit der Arbeit habe, habe ich mich seit 2015 nie mehr ernsthaft verletzt gehabt. Toi, toi, toi. Jetzt, da hast du es. Jetzt habe ich gerade Muskelfaserriss.
Scheiße.
Genau, aber ja, man muss sagen, ich habe nichts Ernsthaftes mehr gehabt. Und ich denke mal, das kann man im Fußballbereich als kleinere Verletzung abstempeln. Und ja, deswegen fühle ich mich einfach nur bestätigt mit den Entscheidungen, die ich da so getroffen habe. Ja.
Das erklärt dann auch deine gute Physis, erklärt dann auch die mittlerweile über 250 Pflichtspiele für den 1. FC Bocholt. Nur, ich habe mal nachgeguckt, nur
Bugler.
Bugler, nur André Bugler hat es auf mehr Einsätze geschafft. Glaubst du packst ihn noch? Ich glaube, er liegt bei knapp über 280.
Ehrlich gesagt, gönne ich es dem Boogie, dass er da oben steht. Also Boogie ist eine Legende und Boogie sollte einfach Erster bleiben. Ich gebe mich gerne mit der aktuellen Silbermedaille sehr gerne zufrieden. Mit einem Winko, glaube ich, dahinter. Also ist natürlich auch mega phänomenal, wenn man sieht, wie lange Bocholt schon existiert, wer hier schon gespielt hat, wo der Verein gespielt hat. Und ich sag mal so, eigentlich die beiden, die auch hier irgendwo Familie für mich geworden sind, wir haben die meisten Spiele hier für den Verein bestritten. Das ist schon irgendwie ja eine sehr coole Sache. Aber nochmal zurück zur Frage, ob ich das noch einhole. Ich sag mal so, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sich das jetzt hier im Verein auch weiterentwickelt. Ich habe mir auch letztens gesagt, sag niemals nie, aber ich sag mal, alles ist möglich. Und
auch nach oben, ganz besonders nach oben.
Auch nach oben, Fußball ist Tagesgeschäft, genauso auch nach unten, aber ja, wir werden es sehen. Also ich natürlich, ich habe aktuell wieder den Spaß zurück am Fußball gefunden. Ja. Der kam letztes Jahr ein bisschen abhanden, aber ja. Von daher, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Genau. Da sprechen wir gleich sehr, sehr gern auch drüber. Gerade dieser Kontrast vom letzten bis in diese Saison ist ja wirklich von außen sogar sichtbar. Mhm. Aber wie hast du es denn, wo wir gerade schon ein bisschen deinen Karriereweg zeichnen, wie ging es denn dann wieder zurück zu Bocholt für dich?
Ja, eigentlich ist ganz witzig, weil man kann aktuell ein paar Parallelen ziehen. Ich bin eben dann aus Aachen zurückgegangen nach Höni. Wer es kennt, Hönnepel, Niedermörmter, also viele kennen den Verein vielleicht nicht unbedingt überregional, aber Höni war damals ein Verein, der gespickt war von, ich sag mal, Top-Spielern auf dem Ende ihrer Karriere. Und da kam ich als junger Bursche dazwischen.
Wo ist denn die deutsche MLS oder Saudi-League?
So in etwa. Ich meine, da war ein Benjamin Schüssner, keine Ahnung, wie viele Zweitligaspiele für RWO gemacht. Christian Mikulajczak, Eurofighter. Heinrich Losing, mittlerweile Trainer bei Sonsbeck. Nedžad Dragović spielt immer noch. Also ich weiß nicht, der spielt, glaube ich, auch noch mal 10 Jahre auf dem Niveau. Ja, wir hatten einfach da eine mega, mega Truppe. Ich bin auch dorthin gekommen und ich bin im Winter dorthin gekommen mit dem Christian Mikulajczak, haben gerade so, sag ich mal, in dem Resthalbjahr die Klasse gehalten. Und im drauf folgenden Jahr, also da hat sich einfach auch eine Einheit geformt. Das Ziel war natürlich in der Saison erstmal die 40 Punkte schnellstmöglich zu holen, aber ja, da haben wir was Ähnliches erlebt, wie es gerade hier auch läuft. Sind dann als Höni, das ist wirklich Dorffeind, der Acker bebte da tatsächlich, sind wir Meister geworden. Und ja, wenn man dann einen sportlichen Erfolg realisiert, als Sportler will man natürlich eigentlich auch aufsteigen. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, waren vielleicht die Gegebenheiten dort nicht gegeben, einfach, was man als Sportler in dem Moment nicht wirklich verstehen möchte. Das war dann aber auch wiederum der Punkt, dass ich gesagt habe, hör mal, klar, ihr anderen Jungs, ihr seid auf den letzten Metern eurer Karriere. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre vor mir und um die goldene Ananas zu spielen, das ist nicht meins. Ich brauche schon auch Ziele. Und so kam es halt mit dem FC Bocholt. Der FC Bocholt hat mit mir dann gesprochen und hat gesagt, hey, genau das, was dir verwehrt wurde, da wollen wir hin. Und wir gehen den Schritt dann auch, das sei dir versprochen. Und so führte der Weg zurück zum FC. Also ja.
Die Erfahrungen waren ja auch schon gut mit dem Verein, wenn ich das richtig rausgehört habe, 2011.
Genau, ich kannte das Umfeld hier schon. Da hat sich grundsätzlich nicht so viel geändert. Frank Kian, Erwin, unser Betreuer, die waren auch damals 2011 schon da. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Also die sagen auch immer, wenn man sagt, ja, der Becks, der ist schon seit 2015 da, dann habe ich letztens in Erwin gehört und sagt, nee, der ist schon seit 2011 da. Ja.
Ja. Das ist schon echt lange Zeit. Jetzt nach dieser ganzen Zeit, ist das dann für dich, würdest du sagen, nochmal was Größeres, diesen Erfolg jetzt auch mitzunehmen, als für jemanden, der jetzt vielleicht, es sind ja 18 neue gekommen, im Sommer an den Hünding gewechselt. Sagst du, für dich ist das einfach nochmal eine besonders schöne Geschichte, weil du hier eben auch andere Zeiten miterlebt hast?
Ich kann es nicht vergleichen, wie sich das für andere anfühlt, aber für mich selber, wie gesagt, das ist wie im Spielfilm gerade. Also ist unbeschreiblich. Wir haben letztes Jahr, wie gesagt, gerade so die Klasse gehalten, wenn man ehrlich ist. Und wir haben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 3 Punkte mehr als im letzten Jahr.
Das ist der Wahnsinn. 36 Punkte letztes Jahr nach 34 Spieltagen, jetzt nach 39, der Hinrunde 39.
Das ist 39, echt genau. Also ein Punkt noch für unser Ziel. Also das sagt ja einfach schon alles aus. Ich meine, das Schöne ist, der Trainer treibt die Intensität im Training so hoch, dass man sich wirklich von Woche zu Woche eigentlich nur denkt als Spieler. Jetzt habe ich gerade ein bisschen mehr Luft, auch mal rechts, links was mit aufzuschnappen. Da wird man dann natürlich auch mal hier oder da mit den ein oder anderen Fakten konfrontiert von Arbeitskollegen etc. Und dann habe ich gesehen und mitbekommen, dass wir aktuell besser theoretisch dastehen würden als Preußen Münster in der letzten Saison, die ja letztes Jahr wirklich alles klein geschossen haben. Ich meine, wir haben es selber am eigenen Leib gespürt in unserem ersten Jahr, letztes Jahr. Mhm. Das ist dann schon beeindruckend, wenn man dann sieht, das verdeutlicht einfach nur mal, was wir gerade hier leisten. Also es ist schon, Chapeau, Hut ab. Ja.
Du spielst ja selber auch eine richtig gute Saison. Also ich erzähle das jede Woche bei Radio WMW im Radio, bei unseren Live-Takes, wenn wir das übertragen, eure Spiele, deine Spiele. Ich bin aber nicht der Einzige, der ein Fan ist. Ich spiele das einfach mal ab. Dietmar Hirsch.
Aber für Becks freut es mich natürlich ganz besonders, natürlich, weil das ist Hochachtung, auch wie er sich pflegt, wie er sich vorbereitet, wie professionell er ist. Er ist ein Vorbild für ganz viele junge Spieler und da haben wir noch mehrere von.
Hat er erzählt, nach deinem Traumtor gegen deinen Ex-Club, gegen Alemannia Aachen, im 250. Spiel, was auch eine so schöne Geschichte war. Hat er denn recht? Also siehst du dich da selber gegenüber den jüngeren Spielern auch in so einer Vorbildrolle? Ist vielleicht ein bisschen blöd, selbst zu sagen, aber der Trainer sagt ja.
Erstmal, puh, also wenn ich das höre, kriege ich erstmal wirklich Gänsehaut. Also das von unserem Coach zu hören, der ja auch schon sehr, sehr viel erlebt hat und über sehr viel Erfahrung verfügt, der das Ganze, glaube ich, auch nochmal, also das ist einfach nochmal mehr wert, sowas von ihm zu hören als von irgendwem anders. Ja, das ehrt mich schon sehr, muss ich sagen. Ja, ob ich ein Vorbild bin oder nicht,
ist mir... Wenn Dietmar Hirscher sagt, dann bist du eins.
Ja gut, wenn er erst sagt, möchte ich ihm nicht widersprechen, aber ja, ich glaube einfach, ich habe einfach Bock gehabt dieses Jahr auf diesen Neuanfang, den ich auch brauchte nach dem letzten Jahr. Und wenn wir so viele junge Spieler aus dem NLZ bekommen, und klar, ich habe mittlerweile auch sehr, sehr viel erlebt, ist es einfach auch, habe ich so für mich gesehen, nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch für die anderen Jungs zu übernehmen, noch mal mehr als in den letzten Jahren, einfach den Jungs was mitgeben zu können. Weil ich glaube, ich habe den Fußball von allen Facetten miterleben dürfen, dass ich schon auch, glaube ich, einen guten Draht zu den Jungs habe und auch weiß, worauf es ankommt. Wenn sie da wirklich ganz oben hin wollen, dann weiß ich auch, glaube ich, sehr gut zu wissen, woran es vielleicht noch fehlt, warum sie noch in Bocholt sind. Aber ich glaube, alle sehr, sehr gute Voraussetzungen, auch den großen Sprung zu machen, das beweisen die Jungs Woche für Woche. Ja.
Du hast es jetzt schon angesprochen, es ist besser alles als letztes Jahr, als die letzte Saison. Man hat es auch immer wieder gehört, dass es da auch in der Kabine die Stimmung nicht immer wunderbar war. Was ist denn konkret, was läuft denn besser diese Saison als in der letzten, würdest du sagen, als einer, der beides jetzt miterlebt hat?
Man das eigentlich das, was man auch jede Woche hört. Wir sind dieses Jahr wirklich eine Einheit. Wir sind ein Team. Die Trainingsintensität ist eine ganz andere. Was im letzten Jahr, ich möchte gar nicht viel vom letzten Jahr reden, aber im letzten Jahr waren wir eben nicht so eine Einheit, die es braucht. Wir hatten eher Grüppchen, behaupte ich. Und deswegen im Nachgang, ja, einfach auch phänomenal gewesen, die Klasse letztes Jahr zu halten, weil ich meine, hey, jedes erste Jahr in der neuen Liga, da muss man sich erstmal akklimatisieren. Zurückzukommen auf das, was jetzt einfach nicht zu vergleichen ist, ist einfach der Hunger. Die Spieler sind alle hungrig, die wollen alle hoch, die sind alle, die geben jeden Tag Vollgas. Ich glaube, ich pflege meinen Körper auch, aber es gibt auch einige Jungs hier, die sind so hungrig, die sind hier einfach 3 Stunden vorm Training und die liegen hier auf ihren Matten, machen ihre Übungen.
Also, wer ist denn die größte Maschine, so, wenn du jetzt mal einen herausheben musst?
Dann für mich Lukas Fox.
Okay,
weil er auch Keeper. Der Keeper. Sehr, sehr diszipliniert. Was ich an ihm phänomenal finde und gut finde, ist, er baut auch gerne mal, sag ich mal, er belohnt sich auch gerne mal am Wochenende. Also kommen wir zurück vielleicht aufs Wochenende ganz kurz. Ich meine, wir sind Herbstmeister geworden. Der Trainer hat uns auch erlaubt, mal rauszugehen. Und wir hatten einen Mannschaftsabend, hatten gemeinsam Pizza gegessen mit der Mannschaft. Das war ja auch mal angebracht jetzt. Mhm. Und dann sagte der Lukas zu mir, hör mal, Bex, kannst du mir mal Bocholt zeigen? Dann sage ich, ja, klar, können wir machen. Dann sind wir natürlich irgendwo in der Rawadi-Straße gelandet. Die erste Kneipe war das Studio B, was sich jetzt im Nachgang als die Bocholt-Kneipe herausgestellt hat. Also wir wurden da schon mit Fangesängen empfangen. Also den ganzen Abend haben wir nicht ein Getränk bezahlen müssen. Sie haben den Lukas erstmal drauf angesprochen, auf seine Elfmeterparade. Da
in Wuppertal, 95. Minute gegen Macheta, Alter.
Genau, und dann sind schon die ersten im Studio B abgetaucht und wollten seine Parade nachstellen. Also ganz verrückt. Und da ging dann schon die Fangesänge los. Irgendwann habe ich dann gesagt, Foxy, ich glaube, wird jetzt Zeit, dass wir mal weitergehen. Dann sind wir noch in 2, 3 anderen Kneipen gelandet und es ging eigentlich genauso weiter. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die haben uns verfolgt. Und wie gesagt, wir mussten den ganzen Abend nichts trinken, war ein geiler Abend, also hat Spaß gemacht. Ja.
Ja. Schön, aber das hat er sich ja auch verdient. Also auch eher super, seitdem er hier ist, super Rückhalt für euch, für die Mannschaft zumindest mal auf dem Feld. Und wenn du sagst, dass er auch so hart arbeitet im Training, dann unterstreicht das ja nur das, was man tatsächlich auch jedes Wochenende sieht. Aber das ist auch so dein Gesamteindruck von der Truppe, dass sie einfach richtig Bock haben, diszipliniert und vor allem eins sind.
Genau, ja, was ja einfach auch wichtig ist für all die Arbeit, die wir verleisten, ist es auch wirklich, dass man den Moment genießt. Weil ja, ich meine, ich habe jetzt spiele jetzt schon auch so lange Fußball. So oft hat man die Momente auch eben nicht. Deswegen muss man genau diesen Moment auch genießen. Ja, weil wer sagt einem, dass man so in so einen Moment auch nochmal reinkommt? Deswegen, ja, ist es einfach folgerichtig, dass man es einfach mal auslebt. Und die Jungs sind alle so diszipliniert, dass sie wissen, hey, heute kann ich mir einen Tag gönnen und am Morgen ist wieder Fußball angesagt. Und so leben die Jungs auch. Und das macht es halt einfach auch aus. Jeder ist sich seiner Rolle, seiner Verantwortung bewusst. Und wenn man die Jungs sieht, also die Trainingsintensität wirklich, egal wo ich gespielt habe, die habe ich so noch nirgendwo erlebt. Ja, also das ist schon beeindruckend.
Das wirklich. Kommt nicht aus dem, das kommt nicht von irgendwo.
Nee, ich sage ja mal, hard work pays off. Also ja. Das ist irgendwo gerade auch, ja, es ist alles kein Zufall. Natürlich haben wir hier und da auch glückliche Phasen dabei gehabt. Ich kann mich auch erinnern, als ich noch zu vielen gesagt habe, immer haltet mal den Ball flach. Jetzt kommen noch die Top-Gegner, da kommt jetzt Fortuna Köln, da kommt Düren, da kommt Wuppertal, da kommt Aachen. Aber gut, wenn ich jetzt von den Spielen, wo ich jetzt aufgezählt habe, wenn du, ja, ich glaube, 10 Punkte aus den 4 Spielen holst, dann ja, kannst du kein Hehl mehr drum machen, dann kommt das nicht von ungefähr. Du gewinnst die Spiele auch einfach nicht dann alle glücklich. Das ist dann schon auch irgendwo eine Qualität.
Also gerade dieses 3-0 hier am Hünding gegen Aachen, das war schon wirklich das muss dem Letzten, sag ich mal. Also ich habe auch lange gesagt, so mäßig, da kommen noch Top, das wären so die Wochen der Entscheidung, da kommen echte Top-Teams. Ja. Aber dann muss man es irgendwo halt auch mal sagen, man ist einfach spielerisch auch eben da auf dem ganz, ganz großen Top-Level und 7 Punkte Vorsprung zur Halbserie kommt halt nicht von ungefähr. Ist der Trainer, Dietmar Hirsch, wir haben ihn gerade schon gehört, ist er auch ein Faktor, der das aus den Jungs nochmal so richtig rauskitzeln kann? Er hat ja selbst, er war ja ganz, ganz oben, fast 200 Bundesligaspiele, DFB-Pokalfinale gespielt, gegen die Bayern getroffen, haben wir in der ersten Folge über all das gesprochen. Falls ihr das nicht gehört habt, liebe Zuhörer, könnt ihr auch da gerne nochmal nachhören. Aber ist er da auch einer, der nochmal was aus den Spielern so extra rauskitzeln kann, der dann eben, weil er vielleicht auch selber Profi war, da genau die richtige Figur aktuell für den Verein ist?
Ja, absolut. Also Dietmar Hirsch ist ein Glücksfang für den Verein. Er und das Trainerteam passt wie die Faust aufs Auge aufs Team. Ich glaube auch, die Jungs, die alle hier jetzt mehr oder weniger der Großteil frisch aus dem NLZ kommen, die brauchen genau so eine Art Trainer, der eben, man muss gar nicht viel, glaube ich, reden, sondern alleine dadurch, dass er diese Intensität vorlebt, haben die Jungs auch gar keine Chance, irgendwie abheben zu können. Also jeder bleibt da bei sich. Und ja, nochmal zurück zum Coach. Also er war maßgeblich ja auch daran beteiligt, dass ich überhaupt dieses Jahr hier noch verbringe, nebst Christopher Schorch und auch den Zuschauern, den Fans, die mir auch nochmal viel gegeben haben. Aber er ist sich einfach für nichts zu schade. Er ist empathisch, er ist wertschätzend, wie ich selten erlebt habe. Ja, und vor allen Dingen ist er sich für nichts zu schade. Also jetzt, ja, ich habe letztens gesehen, dass er nicht nur, ich meine, er verbringt, glaube ich, schon mehr als den halben Tag seines Lebens mit uns, mit der Mannschaft, aber jetzt bestellt er mittlerweile schon Waschmaschinen, installiert sie sogar. Also,
Dietmar Hirsch installiert hier die Waschmaschinen.
Tatsächlich, ich habe auch gedacht, es soll ein Scherz sein, aber ja, mittlerweile ist er sich ja wirklich für nichts zu schade. Mittlerweile ist er Podcaster, Sanitär, also es gibt aktuell nichts, was ihm nicht gelingt.
Ein Allrounder, wie auf dem Platz, unglaublich. Ja. Das ist aber wirklich der Wahnsinn. Ist er denn ohne jetzt, also er hatte in der letzten Saison, es ging los mit Jan Winking, ja. Dann hat Markus John übernommen, dann lief es nicht so gut unter Sven Schuchert. Ich glaube, es war ein Pflichtspiel, das ihr dann zusammen verbracht habt. Er hat, glaube ich, die Transferphase im Winter mitgemacht, die ganze Vorbereitung. Und dann war nach einem Spiel Schluss. Es waren keine 24 Stunden vorm Auswärtsspiel in Wuppertal, ich erinnere mich daran. Ja. Da lief es mit dem Trainer, und das ist ja nicht unbedingt immer eine Schuld des Trainers, aber da stimmte die Chemie da einfach nicht, so wie jetzt?
Definitiv. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, es gab sehr viel Rumoren im letzten Jahr, vieles hin und her. Der Trainerwechsel von Jan, der hat uns auch zu dem, dass wir natürlich auch als Team erstmal enttäuscht waren in der Phase, dass wir nicht so reingekommen sind, wie wir es uns gewünscht haben. Der Trainerwechsel, dann im Winter der nächste Trainerwechsel, dann immer wieder ein Trainer auf Abruf. Man hatte nie so das Gefühl, dass man jetzt hier, etwas Langfristiges aufbaut oder auch vorfindet. Da hat irgendwie die Perspektive, die Nachhaltigkeit gefehlt. Und das ist ja etwas, wo man jetzt sagt, da hat man jetzt das Gefühl, da entsteht was, da entwickelt sich was. Egal in welchen Bereichen entwickeln wir uns Tag für Tag weiter. Das ist halt schon auch ein Riesenunterschied. Ja.
Hast du es bei Jan Winking verstehen können? Also zur Einordnung, das war der Aufstiegstrainer, der euch in die vierte Liga geführt hat. Und dann waren es nur 3 Spieltage. Klar, ein 5:0 bei Preußen Münster, das dann wahrscheinlich ausschlaggebend war. Aber nach 3 Spieltagen, hast du es damals verstanden?
Also als Spieler habe ich es nicht verstanden. Ich weiß natürlich auch immer, dass drumherum auch immer schon von außen auch schon mal ein anderer Druck hier und da ausgeübt wird. Ich meine, ich fand den Zeitpunkt viel zu früh. Ich glaube, der Trainer brauchte Zeit. Er hat auch in der Vorbereitung leider auch nicht so viel Zeit mit uns. Das war sehr eng aneinander gekoppelt, der Aufstieg und der Regionalligastart. Ich denke, wir hätten auf jeden Fall auch mit Jan den Klassenerhalt geschafft. Also da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, das sind dann auch Dinge, da steckt man als Spieler nicht drin. Als Spieler hat man halt einfach seine Aufgabe, seinen Job weiterzumachen, die Situation zu akzeptieren. Das war sicherlich ein Punkt, den man erstmal schlucken musste. Ja, genau.
Mit Markus John hattet ihr dann ja auch im Anschluss direkt jemanden, der trotzdem auch Teil schon des Vereins war. Mhm. Aber was hat denn, also man hat das ja nur von außen gehört, Kommunikation, Team, es hat nicht funktioniert mit Sven Schuchert und euch, aber nach einem Pflichtspiel, das ist ja schon Hammer, oder? Also auch für euch, nehme ich mal an.
Ja, also ich glaube, bei Sven Schuchert war der Punkt, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass die Chemie von ihm zur Mannschaft irgendwie nicht gegeben ist. Ich glaube, er hatte auch andere Dinge gedacht, die er hier vorfinden würde. Ich glaube, er war auch, so wie ich es mitbekommen habe, nicht ganz darauf eingestellt, dass hier vielleicht doch noch so viel berufstätig sind und vielleicht nicht so die Flexibilität und Einstellungen zum Fußball mitbringen, wie er es gerne gehabt hätte. Und ja, da hat man einfach gemerkt, es matcht nicht. Und dann ist es vielleicht auch da, muss ich sagen, da habe ich gemerkt, es ist konsequent, hier schon frühzeitig auch einen Cut zu machen. Ja. Das hat einfach nicht gepasst.
Da war dann auch keine Zeit mehr für Experimente zu dem Zeitpunkt der Saison.
Genau. Also da war der Punkt, sage ich mal, bei Jan nochmal anders gelagert. Da wäre noch ein bisschen Vorlaufzeit gewesen. Aber da hatten wir im Winter schon einen ganz anderen Druck, den wir verspürt haben. Ja.
Und dann im Sommer, ich meine, wenn du es jetzt so erzählst, kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass ich glaube, es waren 15 Spieler, die den Verein auch verlassen haben. Also quasi die ganze Mannschaft, du und Marvin Lorch, ihr seid die Einzigen, die jetzt noch aus der Aufstiegsmannschaft jetzt in der Regionalliga West in der zweiten, im zweiten Jahr kicken, für den ersten FC Bocholt. Stand es für dich auch auf der Kippe,
dass du bleibst? Ja, also möchte ich gar kein Hehl draus machen. Natürlich auch beruflich bedingt, weil man muss schon sagen, das, was ich gerade hier so mache, das wird sicherlich nicht jeder machen. Es gibt sicherlich Phasen, wo es auch mal grenzwertig ist, dass man merkt, Fulltime-Job mit auch einer ordentlicher Portion Verantwortung im Job und auch hier im Fußball, wo ich mich ja auch total einbringe, weil wenn ich was mache, dann mache ich es, ja, wie man hier sagt, 1900%. Da merkt man dann doch schon hier und da auch, dass man natürlich auch mal an seine Grenzen kommt. Ja, und irgendwo hat man natürlich ja auch zu Hause ein paar Verantwortung. Ne? Ich bin mittlerweile verheiratet, hab einen Hund, da kommt die Zeit hier und da manchmal auch zu kurz. Deswegen war es auf jeden Fall ein Thema, zusätzlich gelagert zu dem, dass ich einfach ja im letzten Jahr nicht so happy war vom Saisonverlauf, was alles passiert ist im Verein. Das hat sich irgendwie alles nicht mehr planmäßig angefühlt. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit für mich war nicht mehr so in dem Moment gegeben. Und ich habe auch, muss ich sagen, im letzten Jahr nicht so dieses Vertrauen und die Wertschätzung für mich erfahren, dass ich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht wurde. Hab aber, muss ich sagen, dadurch, dass die Jungs halt auch, ich sag immer gerne meine Familie, die dann über die Jahre entstanden ist mit Winko, Boogie, Platzek, Grund, Flo Abel etc. Also wir haben uns wirklich auch verstanden wie die Faust aufs Auge. Ja, das war hart für mich. Also
Alle weg.
Was mache ich hier eigentlich noch, habe ich mich gefragt. Und für mich war aber klar, ich bin ja damals hierher gekommen und ich habe es geschätzt, diese kurzen Wege. Ich habe es 5 Minuten zur Arbeit, 5 Minuten aktuell zum Fußball. Und das war mir so heilig, das wollte ich nicht mehr hergeben. Und ich habe auch gesagt, den ambitionierten Fußball möchte ich auch eigentlich nirgendwo mehr spielen, weil ich sehe mich hier mittlerweile als Schwatter und ich werde mir selber auch nicht gerecht, jetzt woanders zu kicken. Vor allen Dingen, egal wo man hingegangen wäre, es hätte einfach auch wieder viel Lebenszeit im Auto gekostet, wo ich sage, das ist es mir nicht wert. Man muss einfach auch mal gute und schlechte Zeiten durchleben in einem Verein. Und dann muss ich sagen, dann war in erster Instanz meine Frau der Ausschlag. Ja, sie ist Psychotherapeutin und kann, glaube ich, sehr gut sehen, was der Mensch gerade so braucht, und hat mir dann auch positiv ins Gewissen geredet, dass ich meine Entscheidung jetzt nicht aus der Emotion heraus treffen sollte, sondern wirklich nochmal vernünftig drüber nachdenken sollte und auch mich nicht leiten sollte davon, dass nun mal meine Familie jetzt geht, sondern ich spiele nun mal auf dem Niveau, da muss man auch ein bisschen egoistisch denken. Und da habe ich dann für mich entschieden, hey, du hast recht, ich sollte es nicht aus der Emotion heraus entscheiden, sondern einfach nochmal jetzt in die Offensive gehen, weil es ist nun mal auch ein Verein, der mir sehr viel bedeutet. Und habe dann gesagt, damals zum Schorchi, hör mal, ich habe rein Wein eingeschenkt, ich weiß nicht, ob ich hier nächste Saison noch spiele, aber können wir mal ein offenes Gespräch führen, wie der Plan ist für die nächste Saison. Ja, da muss man sagen, im Nachhinein, glaube ich, hat Schorchi es strategisch ganz clever gemacht. Haben uns 10 Minuten, Viertelstunde unterhalten. Ich habe aber auch schnell von ihm gemerkt, dass er gerne mit mir weitermachen würde. Und hat mir dann den Trainer vor die Nase gesetzt und hat uns alleine gelassen.
Dietmar Hirsch war da, damit dir im Raum.
Ja, er war da. Und ich hätte, wenn überhaupt, erwartet, dass wir dann zu dritt das Gespräch führen. Aber ja, im Nachhinein war es top. Also so konnten wir unvoreingenommen uns kennenlernen. Er hatte auch schon ein paar Spiele auch vorher gesehen. Aber ich glaube, für ihn war, glaube ich, maßgeblicher, mich als Mensch kennenzulernen. Und das war dann echt der Moment, wo ich hier aus der Tür rausgegangen bin und gesagt habe, hier entsteht was, ich spüre das schon jetzt. Gerade für mich, das ist das, was ich, glaube ich, auch wieder brauche. Wertschätzung, Vertrauen. Ist vielleicht auch eine kleine Schwäche von mir, aber ich brauche einfach Vertrauen und sehr viel oder auch das Gefühl von Wertschätzung innerhalb des Teams, damit ich meine Leistung so bringen kann, wie ich sie gerne bringen möchte. Und das habe ich aus dem Gespräch mitgenommen und bin dann nach Hause, habe mich nochmal zusammengesetzt mit meiner Frau. Ich habe dann Schorche auch gesagt, ich brauche ein paar Tage, ich melde mich. In Wahrheit habe ich mich am Abend zurückgemeldet und ich glaube, wir waren alle relativ happy, dass den Weg nochmal eine Saison auf jeden Fall miteinander zu bestreiten. Und ja gut, ich glaube, ich würde mich selber hassen, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn man es heute sieht, was ich da verpasst hätte. Also war mit Sicherheit auf jeden Fall die richtige Entscheidung und da lohnte sich auf jeden Fall den ganzen Stress, den man so drumherum erlebt, mit der Arbeit auch auf sich zu nehmen, solange es geht. Ja.
Ich freue mich da auch, mit dir drüber zu sprechen. Also gerade du sagst, du arbeitest Vollzeit bei Flender, auch in Bocholt, hast du schon mir vom Podcast verraten. Mhm. Kann man ja auch einsehen im Internet. Bei LinkedIn habe ich dich auch ein bisschen gestalkt. Aber kurz noch ein bisschen zum Sportlichen, weil das ist, finde ich, eine Frage, die will ich dir auch einfach unbedingt stellen. Du sagst, du kannst ganz gut einschätzen, auch was vielleicht bei den Jungs so teilweise fehlt, um wirklich richtig hochklassig dann in Profifußball reinzukommen. Du siehst, was gut ist, was professionell ist. Traust du es euch zu, diese Leistung auch in der Rückrunde zu bestätigen und das Resultat davon dann auch die Lorbeeren zu ernten? Sagen wir es einfach mal so.
Ja, also ich glaube, ich weiß, worauf deine Frage hinausgeht, ob ich uns zutraue, den Aufstieg zu generieren. Also dann würde ich jetzt als Fußballer antworten. Wir schauen von Woche zu Woche. Ich traue uns aber auf jeden Fall zu, Woche für Woche 1900% auf den Platz zu lassen. Das ist das, was uns stark macht. Wir haben uns im Laufe der Saison mega entwickelt. Eigentlich schon im Laufe der Vorbereitung, glaube ich, hat das Umfeld hier schon gespürt, dass hier was geht. Das Spiel gegen Schalke, das hat schon sehr viel freigesetzt. Da, glaube ich, wurden die ersten Steps gemacht, dass wir eine Einheit wurden.
2-2, das war echt...
2-2, was wir sogar vielleicht auch hätten gewinnen können. Auf jeden Fall hatte man, glaube ich, nicht den großen Klassenunterschied gesehen. Wie auch immer, es war ein geiles Spiel für alle drumherum und hat uns einfach auch gezeigt schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dann hat sich das die Vorbereitung durchgezogen. Wir waren super drauf, haben super trainiert, waren sehr fleißig und dann kommt das Spiel gegen De Graafschap und wir kriegen voll einen vor die Kappe. Das einfach auch ja zum richtigen Zeitpunkt kam, vorm Schalke-Spiel, wurden alle nochmal irgendwo auf den Boden der Tatsachen geholt, was uns einen guten Saisonstart beschert hat. Im Laufe der Saison für mich gab es dann nochmal 2 Knackpunktspiele. Das war einmal natürlich Paderborn.
5.
Wieder einen vor die Mappen bekommen. Ja, da haben wir einfach gemerkt, du kannst hier nicht in der Regionalliga irgendwo hinfahren und 1-3% weniger machen oder auch mal, ja, gucken wir mal, wie wir ein Spiel finden. Wir kriegen schon unsere Chancen, funktioniert nicht. Entsprechend waren wir unaufmerksam bei den Standards. Da haben wir gemerkt, wie wichtig Standards eben sind. Ich glaube, in der Woche danach war innerhalb des Teams kein anderes Thema außer Standards. Ich glaube, das Spiel war das erste Schlüsselspiel für die Defensive, dass wir da unsere Sinne geschärft haben. Und ja, ich habe es damals gesagt, seit dem Spiel spätestens hat jeder Bock auf Verteidigen. Also ich glaube, dass wir können in unserer Analyse jede Woche können wir Szenen zeigen, wo wir mit 3 Mann auf den Ball fliegen. Wahrscheinlich würde man sagen, taktisch, ihr könnt doch nicht mit 3 Mann auf den Mann fliegen, aber wir gewinnen ihn halt dann auch. Aha. Und von daher ist es vollkommen in Ordnung. Und das zeichnet uns einfach aus, dass der eine für den anderen kämpft und da ist. Und das nächste Schlüsselspiel war dann irgendwo, fand ich, war RWO auswärts. Da sage ich mal, standen wir schon sehr gut da, aber da hatten wir das erste Mal so, wo die Leute auch gesagt haben, jetzt habt ihr das erste Mal einen Gegner, einen Top-Gegner, Moritz Stoppelkamp etc., die euch vielleicht von der Qualität her überlegen sein mögen, aber jetzt könnt ihr mal quasi zeigen, was ihr könnt. Es war eine geile Stimmung, unser Auswärtsblock war voll. Ja, und wir gingen aus dem Spiel raus und ich glaube, die Stimmung war dann im Kreis so, wir waren unzufrieden. Wir hätten eigentlich im Nachgang gewinnen sollen, müssen, wie auch immer. Aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, ey, egal gegen wen, wenn wir unsere Leistung bringen, wir brauchen uns vor gar keinem verstecken. Wir können auf jeden Fall mithalten, wenn nicht sogar mehr. Und nach dem Spiel haben wir einfach gemerkt, dass wir wirklich, wie gesagt, uns gar nicht verstecken müssen. Und das hat uns, glaube ich, so dahin getrieben, wo wir heute sind. Und das ist so ein bisschen die DNA, dass wir einfach jetzt ja immer alles raushauen, mit der gewissen taktischen Einstellung, die es natürlich auch bedarf. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, für uns der Schlüssel, dass man einfach von Woche zu Woche dem nächsten Spiel entgegenfiebert. Ja. Mhm.
Fahrt ihr gut mit. Wir nehmen den Podcast vor dem Schalke-Spiel auf gegen die U23,
ja.
Müssen wir dazu sagen. Aber Stand jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, seid ihr seit Ende August auch ungeschlagen.
Ja.
Hättet ihr das, allein das, also dass ihr mit 7 Punkten da vorne gerade unterwegs seid, mal geschenkt.
Mhm. Ja, klar.
Was auch blöd ist zu sagen, aber mal geschenkt. Ja. Ja. Hättet ihr das mal jemand gesagt vor der Saison? Was hättest du gedacht und was hättest du ihm gesagt?
Ja, träum weiter. Ne? Also, ja, klar, ich meine, nach dem 5-0, das 5-0 wird jedem Außenstehenden sagen, ihr seid nicht sattelfest. Ne? Ihr gewinnt jetzt 2 Spiele, dann knickt er wieder ein. Aber ja, aktuell reiten wir natürlich auf so einer Welle, aber auch kontrolliert wirklich. Also da hebt keiner ab. Wir hatten die erste Drucksituation richtige Drucksituation, wo ich gesagt habe, als erfahrener Spieler, heute bin ich von der Mannschaft gespannt, wie wir das Spiel absolvieren gegen Aalen. Da, wo wir das erste Mal die Möglichkeit hatten, jetzt Erster zu werden. Und dann auswärts, wo wir wissen, unangenehmer Platz, das war ja wirklich Matsche. Ein neuer Trainer, also da wurden wir auch wirklich mit konfrontiert, was nicht selbstverständlich ist, dann da auswärts so souverän zu gewinnen. Da hatte ich nach dem Spiel wirklich für mich Pipi in den Augen, weil ich einfach stolz war auf die Truppe, weil da habe ich einfach gemerkt, ey, wir sind zu allem imstande und das sagt uns einfach jetzt auch wer soll uns so, wie wir spielen, wenn wir so spielen, wie wir spielen, wer soll uns schlagen? Also wir können uns aktuell eigentlich nur selber schlagen, ja.
Das ist schon der Wahnsinn. Hast du denn auch gemerkt, dass, du hast das Vertrauen angesprochen vom Trainer, die Perspektive, dass du weißt, okay, hier haben wir jemanden, der nicht, wie Markus Jon, eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, hier langfristig Cheftrainer zu sein. Merkst du auch, dass sich das auf deine eigene Leistung als Rechtsverteidiger da rechts hinten ausgewirkt hat, positiv? Weil ich finde, du spielst echt eine richtig, richtig starke Saison.
Ja, natürlich. Also das Vertrauen ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Aber ja, was uns oder mich oder wie auch immer stark macht, ist, glaube ich, dass jeder aktuell seine Aufgabe hat. Jeder erfüllt seine Aufgabe und jeder vertraut dem anderen. Also Christopher Schorch kümmert sich aktuell ums Drumherum und wir kümmern uns um die Geschehnisse auf dem Platz. Deswegen, ich mache mir gar keine Sorgen ums Drumherum. Egal wer, ob die Geschäftsstelle, die machen ja alle einen Top-Job. Von daher, wir haben das Privileg, uns einfach nur auf unsere Leistung am Samstag zu konzentrieren. Ja, die Zuschauer mit dem Lächeln wieder nach Hause zu schicken, hoffentlich. Deswegen ist das Schöne, klar kriegt man es drumherum mit, aber das macht halt auch irgendwie aus. Man hält das so ein bisschen auch von der Mannschaft fern. Man weiß, jeder gibt gerade alles auf seinem Posten und man braucht nirgendwo irgendwo einschränken oder sonst irgendwas. Ja, das läuft. Jeder gibt hier alles. Und was natürlich auch genial ist, möchte ich an dem Punkt mal kurz erwähnen, also dass wir uns gerade solchen Fragen überhaupt stellen dürfen, das ist gigantisch. Und auch das Stadium, in dem wir uns befinden und uns mit solchen Fragen beschäftigen. Also ich habe die Tage noch gesagt, es ist Wahnsinn. Wir haben ja eigentlich schon wahrscheinlich einen Schorchi, der noch mal weiter planen muss. Der hat ja vielleicht schon im Oktober vielleicht geahnt, was geht hier gerade ab. Ich glaube, ich muss mir mal den Katalog angucken, den man erfüllen muss für die dritte Liga, wenn nicht sogar schon früher.
Die Lizenz habt ihr ja auch beantragt. Muss man so früh machen, ne? Also musst man. Du auch machen, wenn du oben mitspielst, weil was wäre das für ein Signal an Trainer, an den Verein, an die Spieler,
genau.
Wenn du sagst, wir spielen hier um gar nichts, aber da wart ihr auch früh dran dann jetzt.
Richtig, aber ja, worauf ich hinaus wollte, es hätte ja auch sein können, wir sind, selbst das wäre ja schon auch erfreulich in dieser Saison, wenn wir irgendwo einen einstelligen Tabellenplatz haben und wie der Fußball so sein kann, dann hast du einen verrückten März oder April und rutscht plötzlich auf 1 oder 2 und denkst, oh shit, ja, tut mir leid, Jungs, aber dritte Liga, no way. Also
für dich jetzt?
Für den Verein.
Ach so, sag ich.
Weil ich meine, ich glaube, man kriegt es ja auch drumherum mit, es ist viel zu stemmen. Ob es dann realisierbar ist oder nicht, das ist sicherlich auch noch ein Fragezeichen, aber wir sind einfach, haben jetzt noch ein bisschen Vorlauf, uns auch mit solchen Fragen zu beschäftigen und das, ob es am Ende was wird oder nicht, ich glaube, es hat auf jeden Fall alle nochmal hier deutlich weitergebracht und es ist einfach schön, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen darf und nicht, wie gesagt, ja, dann einfach in einem späteren Stadium sagen muss, schade, hättet ihr mal früher.
Ne? Ja, ja, so ist es dann wenigstens, so hat man wenigstens Zeit, sich vorzubereiten. Das ist natürlich unglaublich. Ich meine, der Hünding musste auch erstmal jetzt für die Regionalliga wieder tauglich gemacht werden, dass man da die verschärften, die Voraussetzungen an so ein Stadion erfüllen überhaupt konnte. Also, dass das ein Stretch und eine riesige Herausforderung ist und wäre, das ist ja kein Geheimnis. Aber du bist schon wieder von deiner eigenen sehr guten Leistung so ein bisschen abgewichen.
Ja, ich rede lieber über das Team.
Ja, aber du bist ja auch dafür da, dass wir dich auch als Fußballer ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb meine Frage erstmal, wie hat das so angefangen? Was wusstest du von Anfang an in deiner Karriere oder auch schon als meinetwegen Bambini, wann auch immer du genau angefangen hast, Rechtsverteidiger, da will ich hin? Oder bist du da so hingedrückt worden im Laufe der Karriere?
Also zum Außenverteidiger wurde ich gedrückt. Ich war eigentlich, ja, war eine Zeit, da habe ich noch Zidane im Fernsehen gesehen. Da habe ich von Zidane geschwärmt. Da war ich Zehner dann auch und das hat alles super funktioniert. Ich habe Tore wie am Fließband geschossen und habe mich natürlich dann entsprechend im Jugendbereich nur im offensiven Bereich gesehen. Ja, und nachdem ich dann in Holland angekommen bin und mein Trainer mir mitgeteilt hat, dass ja neben meinen offensiven Qualitäten eigentlich auch ein paar defensive Qualitäten dazugehören, wenn du denn Profi werden willst, hat er mich auf die 6 befördert. Dann wurde natürlich auch irgendwann so ein Bastian Schweinsteiger ein Idol. Dann hat man sich auch mit der Rolle ja identifiziert. Das war dann geil. Man muss auch sagen, so in Holland hatte man es ziemlich einfach, auch gut auszusehen auf der Position. Also wir hatten da rechts und links außen immer solche Pfeile rumrennen, da konntest du gar keinen schlechten Ball spielen. Und dann hieß es oft, oh, hui Ball, leckere Ballet hier, Marek. Das war schon geil. Da auch in Holland hatte ich, wie gesagt, eine mega Zeit in Nimwegen. Eigentlich tatsächlich erst, als ich hier in Hünting wieder zurückgekommen bin, ich glaube unter Manuel Jara, der hat dann nach meiner Zeit in Höni entdeckt, entweder brauchten wir einen hinten oder er hat da meine Qualität gesehen. Er hat mich auf jeden Fall hinten im defensiven Bereich aufgestellt und da habe ich auch gemerkt, auch die Rolle passt eigentlich ganz gut zu mir, weil ich läuferisch zumindest damals ja gut unterwegs war und einen offensiven Drang habe und so, das einfach gematcht hat, die Mischung aus Defensive, Offensive. Heute ist der Außenverteidiger auch viel moderner als...
Du musst eigentlich alles können auf der Position, ne?
Genau, du musst ein Gefühl haben eigentlich für alles. Du musst auch natürlich über die Jahre entwickelst du auch so ein Gefühl, eine Dosierung, welchen Angriff machst du mit oder welchen nicht. Wo bleibst du vielleicht mal lieber hinten, um die Stabilität zu halten? Wo stoppst du ein Loch oder wo siehst du jetzt gerade eine mögliche Chance? Also ja, da hat man sich dann eingefunden und ja, ich glaube einfach, wenn mich dann mittlerweile was stark macht, dann ist es einfach die Erfahrung und einfach auch dieser Switch, alle Positionen irgendwo mal ausgefüllt zu haben, kennengelernt zu haben. Ja, und früher, muss ich sagen, habe ich eigentlich immer nur gerne angegriffen, aber ja, man sieht es ja jetzt auch. Ich glaube, mittlerweile hat man mindestens genauso viel Bock zu verteidigen und am Ende die Null zu halten. Also ja, das macht schon mega Laune mit den Jungs. Ja.
Und vorne stimmt es ja auch noch. Also jeder, der dabei war, das sehen konnte, das Traumtor gegen Alemannia Aachen. Ja. Das war ja wirklich, was war das für dich für einen Moment? Gegen den Ex-Club im 250. Spiel. Ich glaube, von Holder kommt von links außen der Ball. Ich weiß nicht, einer deiner Kollegen lässt durch und dann findet man dich halt an der 16er Kante und ziehst mit rechts ab in die kurze Ecke. Tor.
Ja, also auch da hab ich die Möglichkeit gesehen, dass der Ball irgendwie theoretisch an 16er springen könnte. Wenn er dort nicht hinspringt, dann möchtest du einen Konter unterbinden direkt vorne. Also ich hatte schon irgendwie, als der Angriff über links ging, so ein Gefühl, hey, schalte ich mal vorne mit ein. Ja, dann merke ich so, dass der Ball durchrutscht und dann sollte man meinen, ja, im Fußball geht ja alles immer so schnell. Der Ball war für mich dann schon seit der Ballabgabe doch relativ lange unterwegs. Also ich weiß noch genau, wie ich drüber nachgedacht habe, wenn er jetzt tatsächlich durchkommt, nimmst du ihn an, nimmst ihn direkt. Hab genau noch das Tor vor Augen, der Torwart stand links, der Außenverteidiger von Alemannia Aachen stand in der anderen Ecke vom Tor und ich habe so einen minimalen Spalt tatsächlich gesehen, wo er hin müsste und ja, solche Geschichten schreibt dann wirklich nur der Fußball, dass man den dann in dem Spiel so trifft und er genau dahin geht, wo man ihn haben möchte, ist natürlich einfach phänomenal. Ich habe ja bereits erwähnt, ich hatte in Aachen nicht so viel Glück. Das war dann ja nochmal ein Moment im Vergleich zum Jahr davor, irgendwo seinen inneren Frieden damit zu finden. Die Zeit Aachen hinter sich zu lassen. Klar, man sieht das ja auch im Fernsehen, soll ich jetzt jubeln oder nicht? Es ist mein Ex-Verein. Aber ich finde, klar, ich habe Respekt vor meiner Zeit in Aachen, aber Emotionen müssen raus, Emotionen gehören auf den Platz. Und zusätzlich war es mein 250. Spiel. Ja, also da konnte ich meinen
Freien... Das stimmte alles.
Da mussten die Emotionen raus und ich... Ja, da ich ja auch mittlerweile, weil ich hinten bin, nicht so oft treffe, war ich dann auch überfordert. Ich wusste gar nicht, wie ich jetzt jubeln soll, aber ich wusste einfach, ich möchte diesen Moment einfach jetzt mit den Fans erleben. War auf dem Weg. Ich habe noch gespürt, wie mich jeder irgendwie aufhalten wollte, aber habe den Weg noch relativ weit geschafft. Also wirklich, das werde ich mein Leben sicherlich nicht vergessen.
Ja, war auf jeden Fall ein wilder Moment. Auch für mich habe ich mich auch echt für dich gefreut, als das dann ausgerechnet eben im 250. Spiel passiert. Du hast aber auch in der letzten Saison, wenn ich mich da recht erinnere, gegen Aachen getroffen. Ich glaube, da müsste es auch so um die 90. gewesen sein. Hast du den Elfmeter genommen? War das dann auch eine bewusste Entscheidung, ausgerechnet gegen Aachen, dass du dir den dann auch nimmst?
Ja, war definitiv bewusst. eigentlich habe ich da schon meinen Frieden für mich gefunden gehabt. Ja, aber ich meine, dass man dann nach seiner Zeit in Aachen aus 3 Spielen 2-mal gegen Alemannia Aachen, ist ja nicht irgendwer, trifft, ist schon irgendwo beeindruckend, muss ich sagen.
Auch nicht verloren, ne? Also das 0-0 am
ungeschlagen, Theorie, ja. Also das ist sowieso, muss ich sagen, so, wenn ich gegen meine Ex-Vereine spiele, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon mal eins verloren habe, aber das ist natürlich so, das gibt so einen gewissen extra Push, nochmal gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Ja, ich glaube, die Bekannten, die man noch in Aachen hat, die selbst die haben es mir im Nachhinein gar nicht so übel genommen, weil die haben sich einfach mit mir gefreut, haben Schön. Sie mir reflektiert. Ist dann einfach auch eine schöne Story. Aber ja, wie gesagt, für mich war es wirklich Gänsehaut pur, der Moment. Ja.
Hast du auch im Aachen-Spiel später auch nochmal mit Mergim Feysulaho gesprochen? Weil er hat sich ja auch dann nochmal den Elfmeter genommen, auch gegen seinen Ex-Club. Er kam ja auch von Aachen. Genau. Was ist das für ein Ding gegen Aachen? Tore schießen hier am Hünding?
Ja, also nochmal, das ist ja, also wie gesagt, das ist alles wie im Spielfilm, wie eigentlich ja alles so. Und ja, ich bin nach dem Spiel zu Mergim gegangen. Wir haben uns ja gegenseitig gedrückt, weil ich weiß, wie es einfach sich anfühlt, gegen seinen Ex-Verein nochmal zu treffen. Innerlich ist es halt schon nochmal was anderes, gegen seinen Ex-Verein zu treffen. Und ja, wir waren einfach, glaube ich, nebst der tabellarischen und fußballerischen Situation waren wir auch, ja, wirklich, wirklich happy, wie das alles gerade so läuft mit uns selber, ja.
Da war einfach alles perfekt. Letzte Saison erinnere ich mich auch, wir sprechen allein über so viele Treffer hier von dir, aber du hast auch das Kacktor des Monats erzielt.
Auch das,
ne? Wo war das? Stimmt. Gegen Wattenscheid, ne?
Wattenscheid, ja.
Ja, wo der Keeper im Endeffekt auch in der Nachspielzeit über den Ball tritt. Du bist sogar eingewechselt worden in dem Spiel und hast das Ding dann einfach über die Linie noch gedrückt.
Genau.
Vom Allrounder, also hinten alles verteidigen, vorne Traum und Kacktore schießen.
Ja, also gegen Wattenscheid war es so, ja, ich musste mich hin anstellen, war ein bisschen gefrustet, muss ich sagen, dass ich nicht gespielt habe und dann in den letzten Minuten ging es dann darum, dann bin ich eingewechselt worden, eigentlich nur noch um die Zeit über die Runden zu bringen und ja, eigentlich war ich dann auch als Defensivspieler aufgestellt, aber wir haben, ich glaube, die letzte gegnerische Ecke, wo es mich dann nach vorne verschlagen hat, zum eben Kacktor des Monats, ja, war dann irgendwie auch eine geile Geschichte, weil ich glaube, so oft kam es bis heute nicht vor, dass ich mich auf die Bank setzen musste. Ja, dass ich dann natürlich so ein Tor mache, da habe ich gedacht, ja gut, hatte auch was Positives, definitiv. Ja.
Wieder Geschichten, die nur der Sport schreibt oder der Fußball in dem Fall eben.
Ja.
Oh Mann, ey, das ist auf jeden Fall schön, dich auch über Treffer da ausfragen zu können. Hast du denn jetzt, du hast über Zidane, über Sisu gesprochen, über Schweinsteiger, die so, ja doch dann eher im offensiven beziehungsweise defensiven Mittelfeld dann hinten raus auch Vorbilder waren, aber gibt es so ein Profi oder den oder bekannten Rechtsverteidiger, den vielleicht auch die Hörer so alle kennen, wo du sagst, dem ähnel ich so ein bisschen vom Spielstil, vom Verteidigen, vom Offensivoutput?
Zumindest aktuell nicht, muss ich sagen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, also klar, wenn ich Fußball gucke, ich bin beeindruckt von Alphonso Davies, aber damit kann ich mich, glaube ich, nicht vergleichen. Ich glaube, der hat eine ganz andere Geschwindigkeit. Der hat auch einen anderen Spielstil. Aber so spielstilmäßig muss ich sagen, vielleicht so ein bisschen Philipp Lahm. Also der war auch eher, sag ich mal, schmächtig für einen Verteidiger, gar nicht jetzt Gott weiß wie groß, aber trotzdem durch seine Spielintelligenz, durch seine Erfahrung hat er immer wieder offensiv Akzente gesetzt, hat, glaube ich, hinten ja kaum einen Zweikampf verloren. Also da muss ich sagen, so wenn ich mich an seine Zeit zurückerinnere, auf der rechten Schiene, dann ja.
Ich erinnere mich da immer noch, ich glaube, den einzigen lahmen, in Anführungszeichen, Fehler, den ich je gesehen habe, war 2008 im Finale EM gegen Torres. Das war das einzige und letzte Mal in meinem Leben, dass ich zum Fußballgott gebetet habe, dass Deutschland das noch irgendwie, ja, irgendwie umwiegt. Aber ja, das stimmt. Also da sehe ich auch die auch super spielstark. Philipp Lahm hat ja auch auf der 6 viel gespielt. Ja. Glaubst du, 6 könntest du auch noch mal machen, wenn du merkst, so in ein paar Jahren, keine Ahnung, so dieses ganze Bahn rauf und runter Schiene, hast du keinen Bock mehr, dass die 6 oder 8 oder irgendwas im Zentrum auch noch mal was für dich wäre?
Also solange ich merke, dass ich der Mannschaft was geben kann, ja, traue ich mir theoretisch auch das auf jeden Fall zu. Ich habe ja auch hier und da auch schon mal als Innenverteidiger ausgeholfen. Also von daher.
Links hast du auch schon gespielt.
Links habe ich auch gespielt, auch in den letzten Jahren immer mal wieder, wo Not am Mann war. Also Ja, zutrauen tue ich es mir auf jeden Fall, aber ich muss schon sagen, zumindest aktuell fühle ich mich einfach hinten rechts am wohlsten. Da haben wir auch, das sieht man ja auch im Spiel, haben wir grundsätzlich unsere Abläufe, da weiß jeder, was er macht. Jeder weiß auch vielleicht gerade, wenn er den Ball hat, wo ist Becks. Also ja, das ist schon alles sehr gut, gute Automatismen, die da laufen. Ja. Mhm.
Ja. Wir haben das schon jetzt mittlerweile oft angerissen, du bist nicht Vollprofi. Mhm. Und das sind ja, ich sag mal, die wenigsten. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie es jetzt bei all deinen hier Kollegen, bei den anderen Schwattenspielern ist. Aber ist es in der Regionalliga halt nicht gegeben, dass wenn du hier Regionalliga, wenn du vierte Liga spielst, dass du davon leben kannst? Du hast gesagt, du bist bei Flender. Ja. Möchtest einfach mal erzählen, was genau du da machst, wenn du nicht hinten verteidigst?
Ja, also neben dem Fußball führe ich einfach ein ganz, ganz normales Leben und den perfekten Ausgleich auch zum Fußball. Einfach wirklich was ganz, ganz anderes. Ich habe auch dort im Job eine Menge Verantwortung, muss man sagen. Also ich bin dort in der Zoll- und Exportkontrolle zuständig, also mehr oder weniger von Zollseiten, was ich operativ und strategisch betreue. Alles, was importiert, exportiert wird, kommt ja entweder operativ oder strategisch über unseren Tisch und dann von Seiten der Exportkontrolle ja, kriegt man ja leider mit, den Russland-Ukraine-Krieg. Ja, da geht es dann darum, die Compliance einzuhalten im Unternehmen. Ist die Ausfuhr in gewisse kritische Länder erlaubt, ja oder nein? Also da habe ich dann wirklich mit Verordnungen etc. zu tun. Ja, und das macht mir enorm viel Spaß, im Flender-Konzern so überregional zu arbeiten, also so international tatsächlich zu arbeiten. Man lernt sehr viele Kulturen kennen, man hat sehr viele Projekte, sei es von Zollseiten, neue Software zu betreuen, die implementiert wird. Oder halt eben, wie gesagt, was mir besonders Spaß gemacht hat, war der Carve-Out von der Siemens, wo wir vorher zugehört haben, dass alle unsere Regionen in den Ländern, sei es in Singapur, in Indien, in Chile etc., dass die selbstständig werden mussten und dass wir denen mehr oder weniger ja, dann als Headquarter beibringen mussten, wie Zoll- und Exportkontrolle funktioniert, wie er in Flender funktioniert und nicht mehr in Siemens. Und ja, das ist einfach mega spannend, dann morgens in Calls in Indien zu sein, am Abend dann vielleicht in Chile. Also dann reist man quasi einmal um die Welt. Zwischendurch ist man dann noch in Serbien oder in der Türkei mit in unseren Regionen im Gespräch und man entwickelt überall etwas nach vorne. Und zwischendurch ja, pflege ich dann noch Kontakt zu meinen holländischen Kollegen, wo ich dann auch froh bin, mal vom Englischen ins Holländische switchen zu können.
Und sprichst du auch durch das Studium wahrscheinlich allein fließend, oder?
Genau, also ja, ich würde schon sagen fließend, ja, also für meine Mannschaftskollegen reicht es auf jeden Fall aus, ja.
Nee, schön, aber wie gelingt dir so dieser Spagat zwischen Verantwortung im Job und auch Verantwortung auf dem Feld? Ich stelle mir das stressig vor.
Ja, also wie gesagt, manchmal ist es sicherlich ein Spagat. Wie gelingt es mir? Erstmal, ja, ohne Rückendeckung von Familie, Frau, ist das erstmal gar nicht möglich. Wenn die nicht dahinter stehen, funktioniert das nicht. Das nächste ist, du brauchst natürlich auch einen Arbeitgeber, der dir ein paar Freiheiten gibt. Und das übernächste ist, der Verein muss ebenfalls mitspielen. Das war ja auch ein Knackpunkt, überhaupt hier ja das Privileg haben zu dürfen, als ja, Angestellter überhaupt noch ja, hier Fußball spielen zu können. Denn ich sag mal, wenn ich nicht hier wäre, glaube ich, hätten die Jungs andere Trainingszeiten. Dadurch sind sie ein bisschen an mich angepasst, dass ich überhaupt es zeitlich schaffe.
Also der Verein Bocholt passt sich an dich an, quasi so ein bisschen mit dem, oder muss sich Flender eben am Bocholt orientieren?
Ja, also das ist immer, das wollte ich von Anfang an. Ich wollte, dass es auf jeden Fall zwei Paar verschiedene Schuhe sind. Die Arbeit ist die Arbeit, der Fußball ist der Fußball. Ich möchte mich von gar keinem irgendwie abhängig machen. Mhm. Also das ist wirklich, wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich auf der Arbeit, beim Fußball, beim Fußball. Das trenne ich schon strikt für mich. Ja, aber ich glaube, FC hat sich an mich angepasst. Müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, man merkt es jetzt, wo ich raus bin, da trainieren die Jungs um 15 Uhr plötzlich. Sonst trainieren wir um 18 Uhr. Ja, also ich denke, ja, da muss ich den Jungs auch einfach für ihr Verständnis, für ihre Akzeptanz auch sehr dankbar sein, weil hey, man kann auch denken, ja, wegen dem Ollen müssen wir jetzt ja, ein paar Stunden später trainieren, aber ich glaube, die Jungs haben es einfach, die freuen sich auch tatsächlich dann, wenn ich dann komme, zum Team stoße. Ich habe die Freiheit vom Trainerteam, dass ich bei den morgendlichen Einheiten, wenn es denn welche gibt, unter der Woche nicht dabei bin. Also von daher, ohne den Verein, ohne die Firma, ohne die Familie und ohne den inneren Antrieb, den ich verspüre, wäre es nicht möglich. Ich sag mal, es ist auch persönlich natürlich verrückt, das manchmal so alles zu machen und zu stemmen, weil natürlich gibt es auch Tage, da falle ich abends todmüde ins Bett. Das Schöne ist immer, unter der Woche ist es für mich immer sehr hart. Und ja, wenn ich dann am Samstag aufstehe und quasi für mich dann mal ausschlafen kann, wo dann der Spieltag ist, dann ja, fühle ich mich total frisch und gut, weil ich dann jetzt nicht eben von der Arbeit zum Fußball komme, sondern ausgeschlafen aus dem Bett aufs Spielfeld. Und ja, das setzt einfach nochmal Energie frei und dann, man weiß ja auch, wofür man es macht. Also die ganze Arbeit, die man investiert, wenn man sieht, was hier für eine Euphorie herrscht. Das Stadion ist wieder ausverkauft. Also ja, da macht man das doch alles sehr gerne. Ja.
Wirst du noch also du sagst, du trennst es ganz strikt, Sport und Arbeit. Aber wirst du jetzt eben auf der Arbeit durch diese ganze Euphorie, die in Bocholt einfach nicht zu übersehen ist, nicht zu überhören ist teilweise, ja, merkst du dann Auswirkungen auch im Arbeitsleben?
Definitiv, also klar, ich habe ja gesagt, ich versuche es zu trennen. Trennen kann man es dann doch nicht 100%, gerade nicht, wenn man bei Flender arbeitet. Ich glaube, ein Großteil der Flenderaner kommt auch gerne zum FC. Und mittlerweile sind es immer mehr, die gerne zum FC kommen. Und ja, diese Euphorie, die ich erlebe, ist Wahnsinn. Also die Arbeitskollegen, die irgendwo in Förde oder sonst wo sitzen, die ich gar nicht persönlich kenne, sondern nur irgendwie, wenn überhaupt, mal in einem E-Mail-Verteiler oder Teams, die kommen plötzlich auf mich zu, klopfen an mein Büro, ich wollte mal hören, wie es mit deiner Wade geht. Ja, ist schon, also das ist schon, da merkt man schon, was ist hier gerade los. Du merkst das, wenn du in der Kantine bist oder so wie heute auf der Betriebsversammlung, da drehen sich schon mal die ein oder anderen um und fangen an zu tuscheln. Was ich dann heute erlebt habe, dass sich ja, ein Herr in Winterjacke plötzlich vor mir entkleidet und normalerweise habe ich gedacht, jetzt zeigt er mir sein Flender-Polo, aber ja, der kommt einfach mit einem FC-Hoodie zur Arbeit und ich denke, okay, das ist alles echt crazy, aber ja, irgendwie passt das alles hier gerade zur Situation, so crazy das ist, ja.
Ich hoffe, man hört es im Podcast einfach, dein unglaublich breites Lächeln, das du auch gerade dabei hast, wenn du es erzählst. Aber ich muss mitlächeln, das ist einfach echt eine super schöne Geschichte und sei euch, vor allem dir, da auch einfach echt gegönnt. Glaubst du aber, dass dieses, in Anführungszeichen, Problem Regionalliga oder Fußball, der eben so knapp unter Profi sein ist, dass das auch echt für den einen oder anderen echt gefährlich werden kann, wenn du eben Geld durch den Sport bekommst, aber dass du es vielleicht eben nicht schaffst, so gut Karriere zu machen, wie du es jetzt zum Beispiel schaffst. Ich meine, du hast ein Studium, du sprichst mehrere Sprachen, du gehst eben diesen doppelten Weg, aber dass es auch für viele junge Spieler sein kann, dass es dann eben hart ist, so mäßig, was mache ich nach meiner Karriere, wenn ich mich auf den Fußball nicht mehr verlassen kann, wenn ich es vielleicht nicht in die dritte, zweite, noch höher geschafft habe?
Definitiv. Also das ist ja auch der Grund, warum ich mich hier in der Position für die Jungs sehe, den Jungs das auch klar zu machen, dass sie jetzt nun mal auch eine einmalige Chance irgendwo haben, in den nächsten Jahren, in dem nächsten Jahr einen großen Sprung zu machen, was es dafür erfordert. Es reicht nicht aus, nur, also Talent hat hier sowieso jeder, aber massive Disziplin, man muss stressresistent sein, ist nochmal ein ganz anderer Leistungsdruck da oben, das ist wirklich Haifischbecken. Ja, und das, was mir auf jeden Fall gefehlt hat, würde ich sagen, neben meinem Verletzungspech, ist halt eben enorm viel Glück, was man auch haben muss. Und Glück hast du einfach nicht. Das habe ich am eigenen Leib gespürt. Deswegen, ja, ich habe da so eine verrückte Geschichte aus meiner Zeit in Nimwegen. Ich habe mit Jasper Sillissen zusammengespielt in der Jugend.
Dem Keeper, also auch Nationalkeeper.
Genau, der. Also sein Weg ist gigantisch. Also ich würde sagen, in meiner Mannschaft damals gehörte er zu den Spielern, wo wir nicht gedacht hätten, dass der einen großen Weg einschlägt. Also wenn wir unser Positionsspiel aufgezogen haben in Holland, dann war er eigentlich das Pressing-Opfer, mehr oder weniger. Dann ist es aber so gekommen, er war ja dann in der Jugend der junge Keeper und die NEC Nimwegen-Legende damals, Gabor Babosch, hat sich im Tor verletzt in Nimwegen und ja, dann hat er aushelfen dürfen, wie das dann so ist im Fußball. Er hatte dann massives Glück, einfach auch den Moment zu nutzen, hält dann einen Elfmeter, der Torwart fällt noch länger aus. Somit durfte er dann noch die letzten 6, 7 Spiele bestreiten. Und ja, wenn du als junger Torwart dann in der Ehrendivisie die ersten Schritte machst und dann plötzlich Ajax Amsterdam noch einen zweiten jungen Torwart sucht, dann ja, stehst du halt schnell am Zettel. So hat er den Sprung hinter Stecklenburg damals gemacht zu Ajax. Stecklenburg verletzt sich. Er wird Nummer 1 Torhüter von Ajax Amsterdam. Und ja, wenn du bei Ajax dann Torwart bist, bist du automatisch Nationaltorwart. Der nächste Step von dort war dann das Angebot von Barcelona.
Unglaublich.
Unglaublich, dieser Karriere. Und plötzlich sitzt er in der Kabine neben Lionel Messi. Und ich weiß noch, wie er ja, ein paar Stühle neben mir saß. Und da sieht man halt einfach, was Glück, was für ein Glück auch einfach braucht, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und das, was er aber immer hatte, war Disziplin. Er hatte, glaube ich, nie das ganz große Talent wie viele andere Spieler. Aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war enorm diszipliniert. Und das hat ihm noch weitere Stationen wie Valencia etc. beschert. Und heute ist er wieder zurück in Nimwegen. Also ist eine gigantische Karriere. Und da sieht man, wie schnell es eben nach oben gehen kann, aber auch eben nach unten. Und das ist so etwas, wenn ich mit den Jungs spreche, das versuche ich den Jungs mitzugeben. Also wie gesagt, die haben jetzt nur mal eine einmalige Chance. Und ich denke, ich bin auch ein gutes Beispiel für die, um aufzuzeigen, wenn es eben nicht funktioniert, beschäftigt euch frühzeitig genug damit, euch einen anderen Karriereweg aufzubauen. Das ist einfach nur mal das A und O, ja, so sein Leben zu bestreiten. Ja.
Das ist schon der Wahnsinn. Also gerade mit dem mit Messi, das es kann halt echt schnell gehen. Das ja. ist halt echt der Wahnsinn. Ja. Und war dann vielleicht einfach die glücklichere Wahl als Alemannia Aachen zu deiner Zeit, als es bei dir war.
Ja.
Mit Sicherheit sogar.
Mit Sicherheit, ja. Richtig. Wobei, wie gesagt, ich bin jetzt hier bei den Schwatten. Ich war jetzt vielleicht nicht bei Barcelona, aber also ich bin, wie gesagt, total stolz, hier zu sein. Also das ist, ja, ich meine, das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht geträumt, was wir hier gerade erleben. Und was hier einfach auch so schön ist, damals, als ich noch in der Jugend war, hat mein Großonkel mich immer wieder hierher zum FC geschleppt. Dann waren wir hier gucken. Und er hat mir eigentlich zum ersten Mal so den FC bekannt gemacht, weil sonst hast du den in Kleve nicht unbedingt Bocholt auch gerade auf dem Radar. Und er hat mir dann auch erzählt, wie er mit seiner Mutter schon jahrelang immer zum FC ging, zu Zweitliga-Zeiten. Und da habe ich schon damals gemerkt, hey, wenn ich jetzt zu FC gehe, ich mache den enorm stolz, wenn ich da jetzt auch noch Leistung bringe. Ja, aber neben dem Fußball gehören ja leider auch ein paar weniger schöne Geschichten. Erinnert mich jetzt die Woche die Aktion an die DKMS. Mhm. Genau, eben mein Großonkel hatte Leukämie. Ja, das sind dann Zeiten, warum er leider seit 1,5 Jahren jetzt auch nicht mehr zum Hünding kommt. Er hat, würde ich sagen, den Kampf überstanden. Also ihm geht es soweit gut, aber er geht halt seitdem nicht mehr gerne unter die Leute. Er lässt sich natürlich alles, nutzt alle Möglichkeiten von zu Hause mitzuerleben, was hier gerade entsteht. Also das macht mich dann auch enorm stolz für ihn, hier gerade den FC wieder ja, in bessere Sphären mit beizutragen zu können.
Also, das hast du ja sowieso schon.
Ja, und ich glaube, da ist er ganz besonders stolz drauf und das macht mich auch stolz drauf. Ja, ich glaube, es gibt ihm auch enorm viel in der Phase, ja, einfach auch weiter den Kampf anzunehmen, weil ich glaube, er hat es nicht leicht. Ja.
Es ist auch immer schön, dass man dann realisiert, dass es auch immer noch Sachen gibt, die dann noch größere sind als das, was auf dem Feld passiert, als der Sport. Aber ja. auch wie du trotzdem mit diesem Sport noch Größeres irgendwo schaffen kannst und noch mehr Bedeutung daraus ziehst, das ist wirklich...
Genau.
Auch schön zu hören.
Ja, ich finde einfach, das ist einfach die Realität. Also wir sind nicht nur die Fußballer und sagen, ja, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die Wahrheit ist nun mal auch, dass rechts, links auch Sachen passieren, die dich auch beeinflussen, die auch vielleicht mal beeinflussen, dass du vielleicht mal nicht so performst. Aber andersherum setzt das vielleicht auch mal Kräfte frei, eben dass du gerade vielleicht gerade so gut bist und dann gerade erst recht. Also von daher, ja, das sind schon deswegen Sachen. Ich glaube, ich habe echt viele Facetten im Leben, im Fußballleben so mitbekommen, dass ich sagen kann, ich bin total dankbar, auch diese Ups und Downs erlebt zu haben, weil die kann man dann auch wieder bei mir auf den beruflichen Alltag übertragen. Ich glaube, die bringen mir auch dort enorm viel.
Was so konkret, was du aus dem Sport, sage ich mal, so mitgenommen hast, wo du sagst, das macht mich einfach auch zu einem besseren Menschen, auch in der Arbeitswelt zum Beispiel?
Ja, ich glaube einfach die Stressresistenz. Also ich glaube, dass ich eine ganz andere Art habe, mit Stress umzugehen. Ich habe da diese holländische Mentalität. Wenn es stressig wird, dann sage ich mir auf Deutsch gesagt, quasi morgen ist auch wieder ein Tag. Auf Niederländisch würde ich sagen, morgen ist auch wieder ein Tag. Also du kannst halt nicht hexen, dann ist es halt mal so, dann musst du halt den Tag so nehmen, wie er ist und startest morgen auf ein neues. Von daher, ja, das Nächste ist halt einfach auch das Kollektiv. Du kannst niemals auch auf der Arbeit Erfolge erringen, sondern du brauchst immer dein Team. Ja, deswegen so ganz, ganz viele Eigenschaften und Facetten, die man aus dem Sport mitnimmt, die kann man ins normale Leben und ins berufliche Leben übertragen. Und ja, glaube ich mal, die hat mich auch so irgendwo dahin geführt, wo ich heute stehe. Und würde jetzt einfach mal behaupten, habe da beruflich sowohl als auch sportlich da einen erfolgreichen Weg hingelegt.
Ja. Und wenn man das mal so hört, du bist 32. Ja. Du bist 32 und hast irgendwie schon zwei erfolgreiche Karrieren gleichzeitig jetzt durchlebt. Ja. Denkst du auch manchmal, puh, ich habe schon so viel erlebt, aber so alt bin ich ja eigentlich noch gar nicht.
Ja, manchmal finde ich schade auch, wenn ich mir die Zahlen angucke, krass, du bist ja doch schon so alt. Deswegen umso mehr sage ich mir, enjoy, genieß die Zeit. Genauso muss ich aber auch mittlerweile sagen, freue ich mich auch auf die Zeit, die irgendwann mal kommt, wer weiß, wann sie kommt, nach dem Fußball. Weil ja, dadurch, dass ich halt nun mal schon immer sehr stark involviert war in viele Dinge, sei es Studium, duales Studium, Trainerschein, den ich jetzt vor kurzem auch, den mir auch FC übrigens ermöglicht hat, zu machen, freue ich mich einfach auch mal nach dem Fußball auch mal ja, ein bisschen mehr Freiheiten für andere Dinge auch tatsächlich zu haben, noch mal mehr Zeit mit Freunden, Familie investieren zu können, ein bisschen flexibler dann auch zu sein. Deswegen das, was gerade abgeht, einfach weiter genießen.
Ja. Du sagst Trainerschein als Fußballtrainer?
Genau, ich habe die B-Lizenz erworben. Okay. Da gab es letztes Jahr noch die Möglichkeit, als Regionalligaspieler in einem kurzen Durchlauf die B-Lizenz zu erwerben. Ich habe mir einfach gesagt, nutz die Chance. Wer weiß, ob du dann nach der Karriere Bock hast, die Jungs zu trainieren, weil schließlich habe ich ja auch immer schon Spaß daran gehabt, mit jungen Leuten zu arbeiten. Von daher, was die Zukunft bringt, werden wir sehen, ob als Trainer oder irgendwie. Aber ich glaube, in irgendeiner Weise werde ich dem Sport mit Sicherheit erhalten bleiben, weil so ganz ohne, glaube ich, wird auch ganz schwierig. Dann gibt es sicherlich zu Hause, wird es dann auch schwierig mit der Frau. Ich glaube, dann schickt sie mich auch schon wieder raus. Das, ich glaube, da werde ich unerträglich. Ja.
Ich kann da, glaube ich, wirklich für jeden sprechen, der hier seit einer Stunde 20 dir beim Reden zuhört. Ich würde es dir 100% zutrauen. Also sowohl von dem, was in deinem Kopf ist, aber als auch von dem, was du erlebt hast, sage ich mal. Also dass der Trainerposten für dich da echt, ich habe das Gefühl, du bist es jetzt schon so ein bisschen, wenn auch nicht in der Stelle als Cheftrainer, aber so ein bisschen in der Kabine. Das könnte ich würde es dir voll zutrauen.
Das Schöne ist, ich habe letztes Jahr den Trainerschein erwerben dürfen und jetzt nochmal so ein Trainerteam mit unserem Flying Hirsch zu erleben. Ja, da kann man sich enorm viel abschauen. Bin froh, das auch nochmal so mitzunehmen. Auch wenn man später Trainer werden sollte, da kann man sicherlich ja, sehr viel von dem auch übernehmen, von der Art und Weise. Ja, war sicherlich nicht die verkehrteste Entscheidung. Ja.
Eine Frage drängt sich da jetzt aber natürlich auf, wenn man mal guckt, wo ihr gerade in der Tabelle steht.
Ja.
Du hast eine 40-Stunden-Woche allein im Job.
35.
Ja. Eine Vollzeitstelle im Job.
Ja.
Aber in der dritten Liga wäre das sicher schwierig. Wir spielen es einfach mal durch, das Szenario. Mhm. Ihr denkt von Spiel zu Spiel und ihr denkt immer wieder erfolgreich von Spiel zu Spiel.
Ja.
Was machst du denn dann?
Ja, ist eine schöne Frage. Letztes Jahr hat mich die Frage gestresst, was passiert nächstes Jahr? Dieses Jahr stresst sie mich Gott sei Dank überhaupt nicht, sondern ich kann sagen, wenn wir zu der Frage kommen und sie konkretisiert sich, dann gibt es zwei Szenarien, entweder yo or no. Ich glaube, ich könnte mit beiden leben. Man muss dann so ehrlich sein und abwägen, ob es wirklich sinnvoll ist, den Schritt in die eine oder andere Richtung zu machen. Grundsätzlich habe ich ja nach Aachen entschieden, das Thema Profigeschäft ist eigentlich vorbei. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder da. Irgendwie ganz verrückt. Von daher, das Schöne ist, die Frage muss ich heute noch nicht beantworten. Nee. Aber sicherlich, egal in welche Richtung, wird man so oder so mit einer ähnlichen Frage zum Ende des Jahres irgendwie konfrontiert werden. Aber machen wir keinen Hehl draus. Also sicherlich wird es eine enorme Herausforderung, diese Frage zu beantworten. Grundsätzlich möchte ich meinen Job irgendwo ungerne hergeben. Es ist nun mal ja auch meine langfristige Zukunft, mein normaler Job.
Die Sicherheit, von der du auch jetzt schon oft gesprochen
genau,
hast.
Genau, die Sicherheit. Und natürlich hätte es auch seinen Reiz nochmal, aber nur weil es eben FC ist, nochmal eben da ins ganz große Geschäft zu kommen. Aber nun mal, wenn man sich mal die Liga anguckt, wo man spielen würde bei Auswärtsspielen, sei es in Aue, sei es unter Haching oder sei es beispielsweise 1860 München. Ich glaube, da macht man keinen Hehl draus, wenn Fußball und Job dann schwierig zu kombinieren ist. Also da wird es schwierig, glaube ich, die passende Lösung zu finden. Deswegen, ich denke, wenn es soweit kommt, dann wird man sich sicherlich mal zusammensetzen, gucken, was möchte man wirklich? Was ist die ideale Lösung? Am Ende, Hauptsache, beide Seiten sind damit fein. Genau.
Eine Frage habe ich noch an dich.
Ja.
Die ist zweigeteilt. Mhm. Erstens, hast du überhaupt Freizeit? Zweitens, was machst du darin? Wenn es mal nichts mit Fußball oder eben deiner beruflichen sonstigen Tätigkeit zu tun hat.
Also zum letzten Punkt, in meiner Freizeit ohne Fußball, glaube ich, geht nicht. Fußball ist immer irgendwie dabei und selbst wenn wir frei haben, dann gucke ich mir anderen Fußball an. In allen möglichen Ligen bin ich bei meiner Familie, ist auch Fußball natürlich irgendwo ein Thema. Ja, und was mache ich? Tatsächlich gibt es mal Momente, wo ich Freizeit spüre. Ist natürlich dann, wenn Pause ist. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon irgendwo auch auf die Winterpause mit Zeit mit meiner Frau, mit meinem Hund zu verbringen, etwas mehr. Aber ich glaube, vielleicht kam es schon mal irgendwo rüber. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Spielern, die unbedingt gewinnen wollen, weil ich auch irgendwo für 2 Tage frei spiele. Also manche spielen für Prämie, ich spiele für 2 Tage frei. Also das ist das Erste, was ich sage, wenn wir das Spiel gewinnen. Coach, das heißt 2 Tage frei. Also deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn wir dann so einen Sonntag, Montag dann frei haben. Ich dann auch wirklich die Möglichkeit habe, mit meiner Frau mal ganz andere Dinge zu machen. Wir fahren gerne natürlich nach Holland oder sonst wohin. Und ich koche in meiner Freizeit, um auch, das bringt mich runter. Viel Zeit.
Das ist spannend, ne? So ein bisschen einfach meditativ fast schon, wenn du einfach nur was schneidest und man nicht.
Genau, also früher habe ich Kochen gehasst. Ich bin, klar, in der Zeit in Aachen hat man das Essen bekommen, ich bin essen gegangen, aber in Zeiten von Corona habe ich HelloFresh für mich entdeckt und das beruhigt einfach.
Unbezahlte Werbung.
Das beruhigt einfach sich, genau wie du schon sagst, einfach für sich da beschäftigt zu sein, das bringt einen runter. Die Spaziergänge mit meinem Hund, die entschleunigen. Von daher, das sind so, sag ich mal, die Kernaktivitäten, die man betreibt, wenn man dann mal freie Zeit hat. Natürlich wünscht man sich hier und da mehr Zeit, weil man seinen Freunden leider oft auch mal nicht gerecht werden kann. Aber da muss ich sagen, da bin ich total dankbar, was ich für Freunde habe, weil die kommen auch hier zum Hünding. Die wissen auch, warum ich keine Zeit habe. Die nehmen es mir nicht übel, sondern die Zeit, die wir dann miteinander verbringen, da sind wir dann alle sehr dankbar für. Ja.
Tja, und wenn du das alles nicht machst, dann sitzt du hier einfach im Podcast am Hünding, der erste FC Borussia Podcast und hast hier auch einen super Job gemacht, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Du hast gesagt, es war dein erster Podcast?
Erster Podcast.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nachdem ich den Podcast vom Coach gehört habe, habe ich gedacht, ja gut, wir sind mal nach 20 Minuten durch. Jetzt hast du mir gesagt, gerade ja. Wir sind bei 1,20. Also
sonst anderthalb Stunden geht der Bums jetzt schon. Aber ich glaube, es gibt noch so viel, über das wir trotzdem auch noch gerne mal in der zweiten Folge sprechen können mit dir. Also wenn du nochmal wiederkommen möchtest, dann komm sehr gerne. Vielleicht können wir dann ja schon über mögliche Karriereentscheidungen in ein paar Monaten sprechen.
Sehr gerne. Also danke nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Eine Sache noch an die Fans von dir?
Ja, jetzt ganz spontan. Also ja, wo fange ich an? Weil ich bin euch absolut dankbar für all die Zeit, für den Support. Vor allen Dingen, ich bin ja schon ein paar Jahre länger dabei und der Kern von euch, der uns in den schwierigen Zeiten unterstützt hat und auch heute kommt, da bin ich enorm dankbar und ich bin einfach stolz, Schwatter zu sein, zu euch zu gehören. Und ich denke, nochmal so viel kann ich sagen. Im ambitionierten Fußball wird der FC definitiv meine letzte Station sein. Wenn ich nochmal woanders die Schuhe schnüren sollte, dann eventuell mit Kollegen. Ein ganz paar liegen tiefer aus Jux und Dollerei, aber im ambitionierten Bereich, glaube ich, wird das hier meine letzte Station werden. Ja.
Es ist so schön, dir dabei zuzuhören, bei all dem, was du gesagt hast. Dir vielen lieben Dank, euch da draußen vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch auf bald nächste Woche, in zwei Wochen, genau, gibt es dann die nächste Folge des Podcasts, dann nicht mit Becks, aber ich freue mich, wenn du mal Bock hast, wiederzukommen. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao.